Ja, Jesus, ich danke dir jetzt für die Zeit, die wir haben dürfen, für die Nähe mit dir. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen auftust. Du bist der, der unsere Ohren kannst einfach auch in die Schafe machen kann. Dass wir hören dürfen, was du, das möchte ich sagen, gerade auch durch Björn. Ich bitte dich, dass du ihn salbst, dass du ihn ausrüstest mit deinem guten Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Ups, ist ein bisschen laut. Oder ist gut? Advent. Die Adventszeit ist für Tedescos und für uns eine ziemlich intensive Zeit, oder? Könnte das sein? Wie viele Kinder haben Geburtstag bei euch im Dezember? 2, hä? Oder 3? 2 und 2 Erwachsene haben im Advent Geburtstag. Ja, bei uns ist es nicht ganz so. Wir haben 3 Kinder, die jetzt im Advent Geburtstag haben. Und Angelika nachher gerade am Anfang im Januar dann. Aber das ist immer ziemlich eine heftige Angelegenheit. Weil da wird schon relativ früh werden so Wunschzettel kreiert. Auf alle möglichen Arten. Das sind die werden dann gebracht, oder? Mit, was sind da für Wünsche drin? Ja, ein Notebook oder so. Oder ein Pony. Oder was haben wir noch für Sachen, die auf die Wunschliste kommt? Einiges. Ja, ich meine, wir haben schließlich Geburtstag und Weihnacht, oder? Ja, fast gleichzeitig. Melissa, am 22. hat sie Geburtstag. Also, das sind Erwartungen gross. Hä? Grosse Erwartungen. Wer von euch hat das auch schon erlebt, so Wunschzettel in der Hand zu haben und zu merken, hoppla, da hat es ja Erwartungen rum. Das schon mal? Der Paul kennt das. Jacqueline kennt das. Ja, das kann man vorstellen. Ja, Cornelia, ihr kennt das. Ihr kennt das. Erwartungen von den Kindern im Advent und dann schon, wenn die erste Kerze brennt und so weiter. Ah, glänzige Äugli. Und dann, wenn Weihnachten kommt, man erwartet Grosses. Stimmt's? Das kennen wir. Da gibt's Szenenwechsel. Mann und Frau. Die Frau hat Erwartungen an den Mann. Gell nicht? Das gibt's manchmal, ab und zu. Ein seltenes Mal gibt's das. Dass die Frau Erwartungen hat an den Mann. Und wir kennen ja das Bild vom Wunsch von den Augen ablesen zu können. Okay, wer von den Männern da innen könnte das? Wer kann das? Die Wünsche von den Augen ablesen? Wow. Kann man euch klonen? Ist nicht übertragbar. Die Wünsche können von der welche Frau hat gern einen Mann, wo die Wünsche können von den Augen ablesen? Wer hat das gern? Ja, sind nicht bescheiden. Die Wünsche von den Augen ablesen. Ah, das wäre so ein Mann. Wow. Dann kommt der Blumenstrauß. Kaum hat man sich das vorgestellt. Ah, das wäre so schön, ein Blumenstrauß, so kommt er, oder? Und noch viel schöner, wie man sich vorgestellt hat. Oder vielleicht Praline, frische Praline. Vom Lind und Sprüngli, oder? Oder da müsste es wahrscheinlich jemand anderes sein, oder? Oder, was könnte die Frau noch erwarten? Dass der Mann kommt und sagt, du, komm, gang doch gut, du geh ablegen, ich tu ihn abwaschen. Hä? Oder die Frau kommt heim und der Mann sagt, du, schau, ich habe die Küche. Nein, er sagt es nicht, die Küche ist schon gemacht. Alles ist parat und sie fühlt sich einfach wohl. Ist das nicht schön? Erwartungen. Aber die Realität ist ja etwa die manchmal so, dass der Mann, der Holzblock, die Erwartungen nicht schnallt von seiner Frau. Kennt ihr das? Nein, ihr kennt das nicht. Ich kenne das. Oder die Angelika kennt das. Manchmal. Wieso? Ja, es könnte nicht alle Augen lesen. Hä? Es könnte nicht alle Männer Augen lesen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eben, dass man die Erwartungen auch sagt. Gell? Es wäre so schön, wenn ich heimkäme und die Küche wäre gemacht. Oder? Dann weiss der Mann mal, aha. Also, nicht jeder Mann weiss denn das. Aber der Prozentsatz ist dann grösser auf jeden Fall. Von den Männern, die nachher wissen, aha, wenn ich meiner Frau die Freude mache, dann ist die Küche blitzblank, wenn sie heimkommt. Ha? Erwartungen, die manchmal unerfüllt bleiben, weil sie nicht ausgesprochen sind. Gell? Und wenn sie ausgesprochen sind, dann werden sie manchmal erfüllt. Bei den Kindern teilweise. Also das Pony ist noch nicht irgendwie... Warum? Warum sind wir heute Morgen daher gekommen? Warum sind wir heute Morgen in den Gottesdienst gekommen? Haben wir Erwartungen? Was für Erwartungen haben wir? Haben wir Erwartungen an Gemeinschaft? Haben wir Erwartungen, gute Predigt zu hören? Oder was erwarten wir? Ich hoffe, ihr erwartet von mir nichts. Oder nicht so viel. Und ich hoffe, ihr erwartet von Gott alles. Ich möchte den Predigttext möchte ich euch vorlesen. Ein Adventtext, aber es steht nicht in der Weihnachtsgeschichte drin. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Der Johannes, der Täufer, ist noch wichtig, dass wir das wissen, das ist der Unterschied, das ist nicht der Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, ist auch nicht einer der Jünger von Jesus, sondern es ist Johannes der Täufer ist ein Verwandter von Jesus, wo Elisabeth ist gleichzeitig schwanger gsi mit dem Johannes, wo Maria mit dem Jesus schwanger ist gsi. Und die haben einander gekannt, aber irgendwie scheinen die nicht so Kontakt zu haben miteinander. Und jetzt der Johannes, der ist der Rüfer in der Wüste. Und wir lesen von ihm in Jesaja 40, Vers 3 bis 5, lesen wir Prophetie über den Johannes. Und dort steht, eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Höckerige soll zur Ebene werden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Das ist das, was über Johannes den Täufer gesagt wird. wir lesen das nachher auch im Neuen Testament, in den Evangelien, wo Jesus das über Johannes sagt. Gerade nachher, glaube ich, ist das so, wo er das sagt. Und das ganze Lebenswerk von Johannes ist ausgerichtet darauf, den Weg zu bereiten, dass der Messias, der Kommende, dass der kann kommen. Er macht alles parat. Er tut die Leute vorbereiten. Ihr wisst ja, er war in der Wüste und er hat so einen Kamelhaarmantel, ganz unbequem, hat nur wilde Honig gegessen. So ein wilder Kerl halt in der Wüste. Aber die Leute sind gegangen zu ihm und er hat predigt zur Buße. Zur Buße, kehrt um. Und hat Leute getauft. Und hat dann auch Jesus getauft. Und er hat gewusst, dass er der Wegbereiter ist. Da bin ich überzeugt, er hat das gewusst. Und darum sitzt er im Gefängnis. Und er weiß nicht, was mit ihm passiert. Wir wissen, was mit ihm passiert. Wir wissen, dass der Johannes nicht mehr lange lebt. Und sein ganzes Leben hängt jetzt von dieser Frage ab. Bist du? Bist du der, der kommt? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich weiss nicht, ob der Johannes genau gewusst hat, was das er vorbereitet. Weil er gehört von dem Werk von Jesus und er lässt ihn fragen, bist du der, der kommt? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und zwar, bist du der, der kommt? Weil die Werke von Jesus, das, was Jesus tut, was er lehrt, ist so fremd. Weil die Juden, die haben auf etwas anderes gewartet. Die Juden haben gewartet auf jemanden, der sie erlöst, der sie befreit. Der sie befreit von der Unterdrückung. Wo Frieden bringt in das Land. Sie haben seit dem David keinen eigenen König mehr. Nein, nicht seit dem David, das ist nicht wahr. Seit dem Exil haben sie keinen eigenen König mehr gehabt. Sie sind immer unter der Herrschaft von jemandem gewesen. Eine neue Weltordnung haben sie erwartet vom Messias, dass der eine neue Weltordnung aufrichtet. Und ich kann mir vorstellen, dass der Johannes auch ein Stück weit da nicht gewusst hat, was erwarten wir eigentlich. Und darum sagt er, bist du, Jesus, bist du der Kommende? Oder müssen wir halt auf einen anderen warten? Und Jesus ist gerade mit einem Haufen Leuten zusammen. Und Johannes bringt die Frage auf den Punkt. Weil vorher sind die Leute dem Johannes nachgelaufen. Und jetzt kommen sie zu Jesus. Und er bringt die Frage auf den Punkt. Auch für die Leute, die da sind. Bist du der, der kommt? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Die Antwort von Jesus. Das ist eine spezielle. Er sagt, geht zurück zum Johannes und sagt ihm, was ihr seht. Was seht ihr? Und er sagt es ihnen gerade. Lahme gehen, Blinde werden sehend, Aussätzige werden gereinigt und Taube gehören, Tote werden auferweckt und Arme wird gute Botschaft gebracht. Und mit dem, wenn er das sagt, dann wird die Aufmerksamkeit sofort für jeden, der sich ein bisschen auskennt, zu selber Zeit über messianische Verheißungen, kommt sofort ein Vers in den Sinn. Und zwar steht es in Johannes 35. er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und so weiter. Das ist eine messianische Verheißung. Auf das wartet es. Und es gibt noch mehr solche. Es gibt noch mehr von diesen Verheißungen. Jesus will nicht den Erwartungen entsprechen, die auf der Oberfläche sind. Oberflächlich ist die Erwartung das, dass ein neues Friedensreich, ein neues Reich aufgerichtet wird, wo die Römer rausgeschmissen wird, wo der Messias den Thron besteigt und König ist und regiert über Israel und es wird alles gut. Aber das ist nur oberflächlich. Weil wenn man äußeren Frieden hat, heisst das noch lange nicht, dass man inneren Frieden hat. Aber wenn man inneren Frieden hat, kommt es aufs Äußere gar nicht mehr drauf an. Wenn ich innerlich im Frieden lebe, wenn ich innerlich weiss, wo ich bin, wer Gott ist, wer er in mir ist, dann kann es um mich herum toben. Aber wenn es rund um mich herum wunderschön ist, die Kerzen am Baum brennen, schöne Musik läuft, die Familie zusammen ist, ein feines Essen auf dem Tisch, ich die Geschenke bekomme, die ich auf der Wunschliste hatte, dann ist noch lange nicht der Frieden auch in meinem Herz. Oder? Nein, Jesus kommt um tiefere Erwartungen zu erfüllen. Wir lesen in Jesaja 61. Der Text kennen wir alle eigentlich gut. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt ein verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Das ist Jesus. Das ist für das kommt er. Und jetzt weiß ich nicht, wer ist der Jesus für uns? Jetzt gerade am Weihnachten, jetzt gerade im Advent, überall wird geredet vom Christkindli. Und was noch verrückt ist, in der Welt wird sogar, wenn man vom Christkindli redet, plötzlich kommt irgendein Mädchen daher. In einem weissen Gewand. Das Christkindli. Dabei ist Christkindli ja gar nicht das Mädchen gemeint, sondern Jesus, wo er auf die Welt ist gekommen. Und dass der Jesus, oder ist Jesus für uns, der Jesus in der Krippe? Das herzige Kind. Ja, im Moment denken wir an das Geschenk, dass Jesus mal ist Kind geworden. Ist auf die Welt gekommen als Kind, als Mensch. Aber wer ist der Jesus heute? Wir lesen in dem Evangelium von Jesus. von Jesus, wie er war auf dieser Erde. Volle Weisheit, mit Vollmacht, mit Kraft. Ja, was er alles da hat, ist unglaublich. Und jetzt aber ist der Jesus auferstanden. Er ist in den Himmel gefahren. Er sitzt zur Rechten vom Vater. Und wir lesen die Offenbarung von Jesus, vom Auferstandenen, vom verherrlichten Jesus. Von dem mit. Ich lese es nicht. Ich lese den Text nicht. Ihr müsst das selber lesen in der Offenbarung. Am Anfang von der Offenbarung. Der Jesus, der so voller Kraft ist, wo die Augen leuchtet wie Feuer, wo seine Worte sind wie ein zweischneidiges Schwert, wo seine Haare sind wie weisse Wolle, wo einen goldigen Gurt hat, wo seine Füße sind wie glühiges Eisen. Der verherrlichte Jesus. Und was für Erwartungen haben wir an ihn? Wie steht es jetzt mit mir? Was erwarte ich von dem Jesus? Hat er meine Erwartungen schon mal erfüllt? Ich denke, irgendeine Erwartung hat er erfüllt, sonst wären wir nicht da. Was für Erwartungen haben wir an den Jesus, an den Messias? Was für Erwartungen haben wir an ihn? Im Johannes 10,10 steht: Ich bin gekommen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus ist gekommen, damit ich Leben habe in Überfluss. Das heisst nicht genug Geld oder dass meine Geschenke, meine Wunschlisten erfüllt wird, die ich unter den Weihnachtsbaum gelegt habe. Dass ich immer genug Geld habe. Dass ich nie zu kämpfen habe mit irgendetwas. Das ist nicht gemeint. Leben im Überfluss. Er ist gekommen, dass wir Leben haben innen dran. Dass unser Leben innen dran sich entwickelt, wächst, immer weiter wächst zu dem hin, wo er ist, wo er hat wollen für unser Leben. Dass wir verwandelt werden in sein Bild. Für das ist er gekommen. Mir geht es manchmal so, dass ich merke, wie meine Erwartungen so abgenommen haben. Manchmal. Wo ich so kann durch eine ganze Woche durchgehen, ohne wirklich Erwartungen zu haben an meinen Jesus. Das ist manchmal schmerzhaft, das zu sehen. Und zu schauen, nein, aber für was bin ich denn da? Letzte Woche bin ich da gewesen und ich habe gedacht an den Gottesdienst heute. Ich dachte, dass ich predigen soll. Und ich war so leer gewesen. Und ich habe zu Jesus gesagt, ich habe nichts zu geben. Heute Morgen. Und dann hat er gesagt, das ist gut so. Es ist gut so. Weil ich will es geben. Also nicht ich. Jesus, ich will es geben. Das ist so eine Erleichterung gewesen. Zu hören von Gott selber, ich will es geben. Irgendwann ist der Tank einfach leer und gut, ich muss meinen Tank wieder füllen von ihm. füllen lassen von ihm. Und ich kann nicht geben, aus mir raus, das wäre falsch. Sondern ich muss geben, weiterleiten, das, was er gibt. Was für Erwartungen habe ich an Jesus? Gerade in dieser Adventszeit, wo es um Erwartungen ja geht. Dass man Jesus erwartet. Blinde werden sehend. Wir haben keine Blinde unter uns. Aber wenn es vielleicht um die innere Blindheit geht, sollen wir dort sehend werden. Oder Lahme haben wir auch keine unter uns. Aber gibt es vielleicht innere Schritte, die ich muss tun, die ich tun soll, die ich nicht kann, wo ich einfach gelähmt bin, wo ich es nicht schaffe? Aussetzungen hat es auch keine. Aber vielleicht fühle ich mich wie Aussetzung. Vielleicht fühle ich mich an meinem Arbeitsplatz wie Aussetzung. Ausgestoßen. Nicht angenommen. Taube haben wir auch keine, vielleicht Schwerhörige, okay. Aber heute haben wir wunderbare Geräte, gell? Aber vielleicht will Gott meine Ohren auftun, dass ich hören kann. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden sagt. Hören wir, lesen wir in der Offenbarung. Tote werden auferweckt. Vielleicht ist in uns etwas, das tot ist, das gestorben ist vor vielen Jahren, wo Jesus wieder erwecken will. Der Arme, also Arme sind wir jetzt nur noch, weil wirklich nicht in unserem Land. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben genug zu essen. Aber vielleicht fühlen wir uns arm. Und er möchte uns eine gute Botschaft bringen, Hoffnung bringen. Was für Erwartungen haben wir an Jesus? Ich habe so eine Liste reingetan. Was es könnte sein, was könnte so Erwartung oder Wunsch sein an Jesus? Was er mir könnte tun. Und ich könnte es schön ankreuzeln, wenn ich merke, mal, das ist etwas, was ich nötig habe. Da ist etwas, was ich mehr brauche. Wo ich einfach an der Grenze bin. Oder vielleicht habe ich Verletzungen in meinem Leben. Wo ich Heilung brauche. Oder ich brauche Mut, um etwas anzupacken. Oder ich bin erschöpft und brauche neue Kraft. Oder vielleicht einfach neue Orientierung. Und ich habe extra noch zwei Sachen offen gelassen, wenn ihr merkt, mal, da habe ich auch noch etwas, wo mir wirklich ein Anliegen ist. Als ich heute Morgen nochmal über meine Predigt drüber geschaut habe, habe ich so, weil ich da so Post-it-Zettel verschneiden, um das zu markieren in meiner Bibel, damit ich es gerade finde. Und dann habe ich die Post-it-Zettel nicht gefunden. Ich fand, ja, nimmst du einen neuen. Und dann habe ich einen neuen gesucht. Und ganz hinten, in so einer Schublade bei mir, habe ich einen Brief gefunden. Den ich versteckt habe. Also einen Brief, den ich geschrieben habe. Am 16. Juni 2002. Ich war dort schon Jugendsekretär gewesen. Und das ist ein Brief, den ich geschrieben habe an Jesus. Und ich habe den vorgenommen und gelesen. Und ich dachte, wow. Das ist eigentlich genau das. Und ich möchte euch einen Teil von diesem Brief lesen. Auch wenn es wirklich sehr persönlich ist. Ich möchte euch teilhaben lassen. Rubigen, 16. Juni 2002. Lieber Herr, wenn ich dir heute schreibe, tue ich das aus Dankbarkeit dir gegenüber. Denn du hast so viel für mich getan. Du hast mir ein Leben als dein Kind geschenkt. Ich bin so froh, dich zum Vater zu haben. Du bist der beste Vater, den es überhaupt gibt. Du bist mir dein Vorbild, dem ich nacheifern möchte. Ich muss dann einen Teil überspringen. Du hast mich auch zu deinem Diener berufen. Dazu hast du mich auch ausgerüstet. Du hast mir die Gabe der Sprachen gegeben, der Heilung, der Prophetie. Du hast mich so viel gelehrt in den letzten Jahren. Nun sitze ich hier, oder vielmehr liege ich, auch mit meinen Rückenbeschwerden und weiß nicht, wozu. Ich fühle mich komplett blockiert und nutzlos. Und es dauert schon so lange. Es gab Tage, da habe ich viel geweint. Das tue ich heute nicht, denn es geht mir viel besser. Nicht unbedingt körperlich, sondern seelisch. Und auch geistlich. Ich bin jetzt hier vor dir und erwarte, dass du etwas tust. Ich weiß nicht was, aber ich weiß, dass du da bist und dass du zu mir sprechen möchtest. Was ich von dir erwarte, ist vor allem eine Verheißung, an die ich mich halten kann. Ich weiß, dass mein Dienst weitergeht und dass du mich noch mehr brauchen wirst wie je zuvor. Das ist auch mein Wunsch. Und doch weiß ich, dass an mir noch deftige Veränderungen vorzunehmen sind. Ich bin bereit dazu. Ich weiß, dass es sein muss. Dann, denn es bringt mich näher zu dir, zu meiner Familie und sicher auch zu mir selber. Auch wird mein Dienst dadurch brauchbarer. Ich werde mir jetzt Zeit nehmen, um in deinem Wort zu lesen, und ich bitte dich, mir zu zeigen, was ich lesen soll. Vielleicht kommt deine Verheißung. Pünktli, pünktli, pünktli. Und dann ist die Zeit vergangen. Und sie kommt. Ausrufezeichen. Thank you. Über 1. Chronik 5, wo du mir zeigst, dass dein Zeitbegriff mit meinem nicht identisch ist, führst du mich zur Geschichte Mose. In 2. Mose 3, 7 bis 8 und 16b bis 17. Ich kenne deine Schmerzen. Ich habe genau Acht gehabt auf euch und was euch angetan worden ist. Stattet. Du weißt genau, wie es mir geht. Du kennst meine Schmerzen, innerlich und äußerlich. Es ist dir überhaupt nicht egal. Das tut mir einfach gut. Danke, Herr. So, der Rest fällt für mich. Ich bin in einer verzweifelten Lage. Ich könnte mir vorstellen, ich bin wirklich flach gelegen. Mit meinem Rücken, ich kann nichts mehr machen, kaum mehr. Und ich habe einfach nicht weiter gewusst. Und ihr seht, wie ich heute da stehe. mit meinem Rücken. Das ist wirklich gut geworden. Sehr gut sogar. Aber ich musste die Erwartungen aussprechen. Und ich habe gemerkt in diesem Brief, er hat nicht lange auf sich warten lassen, mir Antwort zu geben. Und es war eine klare Antwort für mich dort. Und ich möchte jetzt, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen, um uns Gedanken zu machen. Wo will ich mir Gedanken machen? Wo will ich Erwartungen haben? Was sind meine Erwartungen an ihn? Wo ich denke, dass er könnte mir erfüllen. Also darf ich dich bitten, Philipp, einen Moment einfach eine Melodie zu spielen. Eine ruhige Melodie. Und dann wollen wir uns einen Moment Gedanken machen. Vielleicht schauen wir die Liste durch. Und bitte Gott, zeig du mir, wo möchtest du meine Erwartungen erfüllen? Welche Erwartungen sind da in meinem Leben?